Mit Flug und Fontäne, Wale, heißt es heute bei uns in der Matinée in SWR Kultur. Und leider ist die Jagd auf Wale, der Walfang, auch heute noch ein Thema, über das man sprechen muss. Und das mache ich jetzt mit dem Historiker Felix Lüttke. Hallo, Herr Lüttke.
Hallo.
Herr Lüttke, Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Auf den Spuren des Wals, Geografien des Lebens im 19. Jahrhundert. Und darin geht es zu großen Teilen um den Walfang. Walfang ist seit Jahrtausenden gängige Praxis. Warum jagen Menschen Wale?
Menschen jagen Wale eigentlich als Ressourcengewinnung. Also die Wale sind wichtige Ressourcen. Es gibt ersten Hinweise auf Walfang, Felsbilder in Korea, die ungefähr 6000 Jahre alt sind. Also das ist noch so Steinzeit. Und im 19. Jahrhundert, als es dann so etwas wie eine, ja man kann sagen, große Industrie wird, werden Wale weiterhin eigentlich aus gleichen Gründen gejagt. Man braucht nur jetzt viel mehr davon. Vor allem geht es dabei um das Walöl, das mit der Industrialisierung immer mehr an Bedeutung gewinnt. Also die Maschinen, die die industrielle Revolution tragen, werden mit Walöl geschmiert zum Beispiel. Man machte Seife aus dem Walöl, Farbe, Lack, Straßenlaternen wurden damit beleuchtet, Kerzen wurden davon hergestellt. Andere Sachen sind die Barten, die werden benutzt für Korsetts oder für Gestelle von Reifröcken, für Peitschen, für Regenschirme. All diese Dinge haben das 19. Jahrhundert eigentlich, wenn man so will, in die Moderne getragen.
Da habe ich einen kleinen Sidekick, weil Sie Straßenbeleuchtung sagten. Es war für mich so ein Aha-Erlebnis zu hören, dass die Tranfunzel tatsächlich mit dem Wal zu tun hat.
Ja, und eigentlich, Tranfunzel klingt ja so ein bisschen despektierlich. Dabei ist das eigentlich gar nicht der Fall, sondern die Amerikaner sind, die in dem 19. Jahrhundert die führende Walfangnation werden, sogar recht stolz darauf, dass sie ihre Straßenlaternen mit dem Walrad von Pottwalen beleuchten können und machen sich ein bisschen lustig über die rußigen und nicht so hellen Beleuchtungen in London, die eben weniger sozusagen Walrad von Pottwalen zur Verfügung haben, um so großflächig ihre Straßen zu beleuchten.
Da sind wir auch schon bei so einem Thema, was Ihnen besonders am Herzen liegt und wo Sie auch hauptsächlich eben drüber geschrieben haben. Die Waljagd im Amerika des 19. Jahrhunderts. Was habe ich mir denn darunter vorzustellen? Was ist denn das Besondere an so einer Waljagd?
Also die Amerikaner, könnte man sagen, werden vielleicht unter anderem deshalb zu einer führenden Walfangnation der Welt, weil sie längere Fahrten angehen. Also sie sind diejenigen, die dann in großer Zahl in den Pazifik aufbrechen, meistens von eben Städten an der Ostküste aus. Das heißt, da ist der Pazifik auch nicht um die Ecke. Und haben dann Fangfahrten, die bis zu 4 Jahren dauern, wo die Wale, die sie fangen unterwegs, schon an Bord ihrer Schiffe verarbeitet, ausgekocht und das Öl in Fässer abgefüllt wird. Das dann, wenn sie andere Schiffe treffen unterwegs, sogar zurückgeschickt wird, sodass manchmal ein Schiff vielleicht auf einem halben Weg schon wieder leer sein kann und weitere 2 oder 3 Jahre Zeit hat, Wale zu fangen, Ladung aufzunehmen und dann zurückzubringen.
Also es ist ja ein richtiges Business auch entstanden in diesem 19. Jahrhundert bezüglich des Walfangs. Ist das auch so eine Verklärung des Helden, die damit spielt?
Das kann man sicher sagen. Also die Rezeption ist ja sehr geprägt sicherlich durch diese Abenteuergeschichte Moby Dick, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob man das adäquat als Abenteuerroman bezeichnen kann, Moby Dick von Herman Melville. Aber das ist sicher eine Linse, durch die wir heute darauf schauen. Gleichzeitig beginnt das auch schon eigentlich mit der Unabhängigkeit Amerikas, dass die Walfänger als sowas wie Pioniere dieser neuen Nation, sowas wie Vorboten einer neuen Wirtschaftsmacht instrumentiert werden. Als diejenigen, die in Weltgegenden segeln, in die sonst niemand fährt, die Inseln entdecken, die noch nicht auf Karten verzeichnet sind, die auf ihrer Suche nach Profit eben auch gefährliche Meeresregionen befahren. Und daraus entsteht so eine Figur, die ja richtig so eine amerikanische Entdeckerfigur vielleicht wird. Gleichzeitig ist das ein extrem blutiger und gefährlicher Job. Wer geht freiwillig 4 Jahre auf so eine Walfangexpedition und wird dabei nur anteilig am Lohn bezahlt? Das heißt, wenn das Boot leer zurückkommt, geht man auch leer aus. Je weiter unten in der Schiffshierarchie, desto geringer die Bezahlung, die man bekommt. Gefährlich ist es auch noch. Es gibt Haie. So einen Wal zu fangen von einem kleinen Boot aus, auf das man dann irgendwann umsteigen muss, ist auch gefährlich. Das heißt, die Arbeitsbedingungen sind jetzt nicht gerade attraktiv gewesen.
Sie haben das Stichwort schon genannt, Melville, der war ja selber auf so einem Walfänger und hat das erlebt. Wie viel Wahrheit steckt denn in diesem Roman Moby Dick, wo es ja um diesen gefährlichen weißen Wal, diesen Pottwal geht?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil das vielleicht die Frage ist, die das Buch selber stellt, was diese Wahrheit des Wals eigentlich wäre und wie man ihr näher kommt. Es ist erstmal ganz empirisch so, dass Herman Melville tatsächlich etwa 10 Jahre, bevor er dieses Buch schreibt, auf Walfang war. Er macht die erste große Fahrt 1841 auf einem Schiff, das Acushnet heißt, und desertiert dann 1,5 Jahre später auf einer Insel im Pazifik. Er ist körperlich erschöpft, die Arbeit ist hart, das Essen schlecht, die Stimmung miserabel. Und der Kapitän ist nicht ganz unwichtig, tyrannisch. Das kennt man dann vielleicht aus dem Buch. Er macht dann von dieser Insel eine zweite Fahrt mit einem australischen Walfänger. Dort streikt die Mannschaft, der Kapitän ist krank, der Konflikt eskaliert und auch Melville legt die Arbeit nieder, wird dann kurz inhaftiert und das Schiff segelt ohne ihn weiter. Schließlich ist es wieder ein amerikanischer Walfänger, mit dem er dann anheuert und nach Hawaii kommt, 1843. Und da wird er jetzt zum ersten Mal ordnungsgemäß abgemustert und bekommt Lohn für seine Zeit als Walfänger, die damit aber auch vorbei ist. Er kommt dann in die USA zurück als einfacher Matrose auf einem Militärschiff. Das ist also vielleicht der biografische Hintergrund. Deswegen kennt Herman Melville die Terminologie, den Alltag auf Walfangschiffen. Gleichzeitig ist dieses ganze Buch ja auch eigentlich, wenn man so will, eine Reflexion darüber, wie man eigentlich Wissen über Wale produziert und über die Schwierigkeiten, diese Wale richtig darzustellen. Und wie erzählt man eigentlich nicht nur vom Wal, sondern vielleicht auch vom Walfang und von dem anderen Säugetier, das diesen Wal jagt, nämlich dem Menschen.
Jetzt haben wir gesprochen über die amerikanischen Walfänger, über die Abenteurer, die fast einen Heldenstand hatten und gar nicht viel Geld dafür bekommen haben, über Melville. Wie ist es denn heute? Also wenn ich jetzt mal so eine kleine Parallele ziehe, es gibt ja immer noch Walfang und das heißt ja, dass das auch für die Wissenschaft sinnvoll ist. Was ist denn da dran?
Das ist früher, würde ich sagen, auf jeden Fall, man könnte sagen, eine Möglichkeitsbedingung für Wissenschaft gewesen. Sie können sich das vorstellen. So ein Meeresbiologe, eine Meeresbiologin fängt im 19. Jahrhundert gerne an, sich seine Organismen im Aquarium anzuschauen. Man kann sich denken, dass das mit Walen schwierig ist. Die sind nicht nur zu groß, sondern man kriegt sie schon gar nicht dahin transportiert. Also fängt man an, entweder Walfänger zu befragen, was sie über Wale wissen, oder einzelne Wissenschaftler gehen tatsächlich selbst mit auf Walfang oder die Schiffsärzte, die auf englischen Schiffen eingesetzt werden und ein bisschen naturhistorische Vorbildung haben, schreiben nach ihren Reisen naturhistorische Werke darüber. Heute dient Wissenschaft, so sehen das jedenfalls Tierrechtler, eher als Deckmantel dafür. Die Internationale Walfangkommission sieht ja vor, dass Walfang noch erlaubt ist für bestimmte indigene Gruppen, die das zum Erhalt von Traditionen in kleinen Zahlen tun dürfen. Und zu Forschungszwecken. Diese Forschungszwecke sind relativ umstritten. Japan hat lange Zeit unter dem Deckmantel von Forschung Wale gefangen. Und es gibt eben Tierrechte, die das für eine Mogelpackung halten und darauf hinweisen, dass das japanische Walfangprogramm kaum nennenswerte Forschungsergebnisse vorzuweisen hat. Inzwischen ist Japan aus dem Abkommen deshalb auch wieder ausgetreten und fängt jetzt wie Norwegen und Island auch wieder kommerziell ohne den Vorwand der Wissenschaft Wale.
Jetzt ist das ja so ein Thema, wenn ich Walfang höre, dann kommt bei mir erst so die Assoziation blutrünstig. Was hat Sie denn dazu bewogen, sich mit dem Thema zu befassen?
Das ist tatsächlich einer Moby Dick-Lektüre geschuldet und einer, vielleicht ein bisschen Erstaunen von diesem Buch, das ja selber so ein bisschen monströs ist und aus allen so Gattungsgrenzen ein bisschen herausplatzt, so wie vielleicht der Wal eben auch, von dem lange nicht klar war, ob er nun ein Säugetier ist oder nicht. Es gibt ein Kapitel in Moby Dick, da macht sich Ishmael, der Erzähler, lustig über monströse Darstellungen von Walen und der beschreibt da alle möglichen Gemälde, Bilder, Ikonografien des Wals und sagt immer, so sehen die Wale in Wirklichkeit gar nicht aus. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass es diese Bilder, die er da beschreibt, geben muss. Und habe mir die rausgesucht und habe dann an diesen naturhistorischen Illustrationen irgendwie Gefallen gefunden und wollte wissen, was ihr Ort in den biologischen Werken ist, aus denen sie stammen, und hatte plötzlich ein Forschungsprojekt am Wickel.
So kann es manchmal gehen. Also Lektüre und Zufallsfund. Dankeschön, Felix Lüttke.
Vielen Dank.
Felix Lüttke ist Historiker am Deutschen Historischen Institut London und Autor des Buches Auf den Spuren des Wals, Geografien des Lebens im 19. Jahrhundert, erschienen beim Wallstein Verlag. Mit Felix Lüttke sprach ich über den Mythos Waljagd. Sie hören die Matinee in SWR Kultur. Heute sprechen wir über Wale.